Auch von mir aus nochmal an alle, denen ich vor allem noch nicht persönlich die Hand gegeben habe. Schön, dass ihr da seid. Das freut mich immer. Ostersonntag ist immer schade, wenn manche aus der Gemeinde weg sind, wenn sie im Urlaub sind. Aber es ist immer schön, dann, dass man auch Gäste begrüßen kann. Und so wird es dann doch eine gute, lebendige Mischung. Das freut mich sehr. Ich glaube aber gerade, dass ich doch kurz die Kanzel einmal, weil ich bin zwar klein, aber nicht so, weil muss ich immer so, nicht so klein. So geht's besser, damit ich nicht immer so dranhänge, damit ich es besser lesen kann. Vielen Dank für den Chor und für das Lobpreisteam. Also die ganzen Liedtexte, die wir heute schon gesungen haben, das hat eigentlich schon so viel gepredigt. Eigentlich bräuchte es da überhaupt keine Predigt mehr, aber es wurde halt so entschieden, dass jetzt noch eine Predigt kommt. Aber wenn wir diese Texte, wenn wir sie verinnerlichen würden, durch und durch, wenn wir sie in ihrer Gänze begreifen würden, allein schon das Lied in Christus, da steckt das ganze Evangelium drin, die ganze Bandbreite. Wenn wir das alles in uns hätten, ich glaube, wir hätten die tiefste Freundschaft und Beziehung zu Jesus, die man als Christ haben kann. Und wir wären die erlöstesten Christen, die es geben kann auf dieser Welt. Anna hat es gesagt, wir sind in der Predigtreihe der Ich Bin-Worte, die heute ihren Abschluss findet mit dem passenden Thema Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn man das so hört, dieses Ich Bin-Wort, dann könnte man sagen, hey, das passt doch wunderbar für Ostersonntag. Ja, einerseits schon, andererseits ist natürlich so, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, Jesus, er sagt diese Worte, als Lazarus gestorben war. Das ist der Gegenstand, das ist die Situation. Und ich habe jetzt an Ostersonntag auch noch nie über die Lazarusstelle gepredigt, sondern immer eigentlich über den Ostermorgen. Deswegen ist es heute vielleicht ein bisschen anders, wie sonst an Ostersonntag ist. Aber ihr werdet sehen, es passt thematisch natürlich trotzdem, auch wenn es vielleicht nicht die typische, klassische Ostersonntag-Predigt ist. Ich habe den Bibeltext, wo man doch ziemlich viel rausgreifen kann, mal aufgeteilt. Das zeigt mal Folie 2, dass ihr kurz mal die Struktur seht. Also es geht um diese Notsituation, um die schwere Krankheit von Lazarus. Und wir werden uns die Punkte angucken. Wer hilft mir denn in der Not, ist Punkt 1. Punkt 2 habe ich mal genannt, wenn es mal wieder länger dauert, durchhalten in der Not. Und Punkt 3 letztlich dann die Rettung aus der Not. Und ich möchte mit euch in Punkt 1 einsteigen und wir lesen Folie 3, den Anfang des Textes aus Johannes 11, die Verse 1 bis 5. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien. Das ist dieselbe Maria, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihrem Haar trocknete. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, er ist sehr krank. Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er: Lazarus Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Der erste Punkt ist, wer hilft mir in der Not? Oder besser gesagt vielleicht, wer hilft mir denn aus der Not heraus? Wenn ich in meinem Leben in eine Notsituation gerate, in leidvolle Umstände, wer ist da? Wer steht mir zur Seite? Auf wen kann ich wirklich bauen? Auf wen kann ich wirklich vertrauen? Wer sind die Freunde, die dann nicht verschwinden, sondern die dann da sind und die mit mir durch dieses Leid hindurchgehen? Ich habe in der Predigt vom guten Hirten gesagt, die Stelle, als Jesus die Menschenmenge sah, da hat er tiefes Mitleid gehabt, weil er hat gesehen, dass die Menschen voller Sorgen waren und sie wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten sollten. Und was mich an diesem Bibeltext so angesprochen hat, wenn wir uns schon mal, es beginnt ja damit, dass wir lesen, ein Mann namens Lazarus. Und wir wissen, Namen in der Bibel, die waren wichtig. Namen hatten Bedeutungen. Das war nicht unwesentlich. Und wenn man mal nachguckt, welche Bedeutung der Name Lazarus hat, dann merken wir, dass Lazarus tatsächlich bedeutet, wenn man es direkt übersetzt, Gott ist meine Hilfe. Allein das finde ich doch schon total stark. Lazarus bedeutet, Gott ist meine Hilfe. Welch wunderbarer prophetischer Name man ihm da gegeben hatte schon am Anfang. Und genau das drückt sein Leben und seine Situation jetzt auch schon aus. Und wenn ich das lese, Gott ist meine Hilfe. Ich musste an Psalm 121 denken, Folie 4, wo es heißt, ich schaue hinauf zu den Bergen, woher? Woher wird meine Hilfe kommen? Und dann heißt es ganz deutlich, meine Hilfe, sie kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Siehe, der Hüter Israels, er schläft, noch schlummert nicht. Also auch in den Nächten, wo du sorgenvoll wach liegst, wo du nicht einschlafen kannst, da darfst du wissen, dass auch dein Gott nicht schläft oder schlummert, sondern dass er bei dir ist, dass er dich sieht, dass er dich durchbringen möchte durch die Nacht und nicht nur durch diese Nacht, sondern auch darüber hinaus. Er ist da, er steht uns zur Seite, er möchte unsere Hilfe sein. Und der Chor hat es so wunderbar passend gesungen, voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Doch in das Dunkel kam deine Güte, sie zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus, meine Hoffnung lebt. Und das ist das, was wir an Ostern feiern, das, was wir glauben, dass wir in Jesus eine lebendige Hoffnung haben. Als nun Lazarus todkrank war, da setzten Martha und Maria ihre ganze Hoffnung, alles, was sie hatten, setzten sie in Jesus. Denn sie kannten Jesus. Es gibt ja mehrere Bibelstellen, wo das deutlich zum Ausdruck kommt, dass Jesus eine ganz enge Freundschaft hatte zu Maria, zu Martha und auch zu Lazarus. Und deswegen schicken sie ihm jetzt auch die Nachricht mit den Worten, Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Das drückt doch Verbundenheit aus. Das drückt doch Freundschaft aus. Da ist nicht mal die Bitte drin, könntest du vielleicht kommen? Und nein, sie wussten, wenn sie sagen, der ist krank, das reicht schon völlig, weil Jesus hat ihn so lieb, er wird alles tun, um ihm zu helfen. Freundschaft, Verbundenheit. Und es vergeht, glaube ich, keine Predigt, wo ich das nicht sage. Das Wichtigste ist unsere Beziehung, unsere Freundschaft mit Jesus. Alles steht und fällt damit. Unser Glaubensleben, wenn man es auf eine Sache reduzieren müsste, was wir nicht müssen, aber wenn man es müsste, dann ist es die Freundschaft zu Jesus. Wie stehe ich zu Jesus? Das hat auch damals die Menschen bewegt. Was soll ich halten von diesem Jesus? Wie soll ich mit ihm umgehen? Und auch unsere Frage ist, wie stehen wir zu Jesus? Können wir sagen, Jesus ist mein Freund, Jesus, wir beide, du und ich, wir zwei, wir gehören zusammen. Wir beide, wir sind ein Team. Wenn wir in eine Notsituation kommen, dann ist es doch wichtig, dass wir einen guten Freund haben. Dass wir einen Freund haben, der für uns da ist. Und am besten noch ein Freund, der fähig ist, uns in dieser Not, uns in diesem Problem zu helfen. Wenn ich eine Autopanne habe und ich habe keine Ahnung von Autos, dann ist es gut, ich habe einen Freund, wo ich weiß, den kann ich anrufen, der kann das reparieren oder zur Not kann er mir beim Abschleppen helfen, der hat vielleicht ein Überbrückungskabel oder irgendwas, der kann mir helfen. Oder man hat eine ADAC-Goldmitgliedschaft, dann ist natürlich auch nicht schlecht. Aber sonst suche ich doch noch irgendjemand, der mir helfen kann in dieser Situation. Es kommt immer mal wieder vor, dass mein Schwiegervater mich anruft und sagt, mein PC ist abgestürzt, alle E-Mails von allen Missionaren, die ich betreue, sind alle weg. Was soll ich tun? Ich sage, keine Panik, krieg mal hin. Wenn jemand in einer Situation ist, wirklich mit Krankheit zu kämpfen hat und zu tun hat, dann wird meistens Kirsten angerufen oder es wird Christina angerufen, weil man weiß, die haben Ahnung, an die kann man sich melden. Und es ist doch schön, jemanden in der Gemeinde zu haben, wo man weiß, da kann ich anrufen, da kann mir jemand helfen, da kann das jemand einschätzen, wie schlimm geht es mir wirklich und was sollte man jetzt tun. Das ist so wichtig, dass man in der Not Beziehungen hat, dass man Freunde hat, dass man jemand hat, wo man weiß, der ist da für mich, der kann mir helfen. Und Martha, Maria und Lazarus, sie hatten Jesus zum Freund. Jesus hat damals ja, als er auf der Erde war, hat er ja gelebt. Er war ja richtig zum Sehen, zum Anfassen. Sie konnten mit ihm sprechen, sie konnten mit ihm Beziehung, Gemeinschaft haben. Sie waren befreundet mit ihm. Und Jesus, das ist der beste Freund, den man haben kann. Denn Jesus, er kann wirklich helfen. Jesus, er ist mehr als fähig. Vielleicht können wir mal das neue Lied wieder singen. He is more than able, hat man vor kurzem mal gesungen. He is more than able. Er ist mehr als fähig. Jesus ist wirklich fähig. Matthäus 28, Vers 18, ich glaube Folie 5, da heißt es, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Alle Gewalt, das bedeutet, es gibt nichts, was er nicht tun kann. Ihm ist gegeben alle Gewalt. Und ich musste so an die Stelle denken, als Johannes der Täufer in einer Notsituation war, als Johannes der Täufer im Gefängnis saß, da schickt er seine Jünger zu Jesus und er ließ Jesus fragen. Das lesen wir in Matthäus 11, die Verse 2 bis 6. Das ist jetzt Folie 5, dann könnt ihr es mitlesen. Okay, er klickt, aber es kommt nichts. Ist nicht so schlimm. Ich lese es euch vor. Matthäus 11, 2 bis 6 lässt Johannes Jesus fragen durch seine Jünger, bist du es, der da kommen soll? Bist du der Messias, der Retter, der Erlöser? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und wenn wir in einer Notsituation sind, das suchen wir doch den richtigen Arzt, der uns jetzt helfen kann, den, der die richtige Expertise hat. Und wir sagen, kannst du mir da helfen oder muss ich weitersuchen? Bist du der Richtige oder muss ich weitersuchen? Und so auch Johannes. Bist du der Retter, der Erlöser, der uns befreit oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen. Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und was ihr seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das hat Jesus alles getan, als er auf der Erde war. All diese Dinge, all diese Wunder hat er vollbracht. Diese Dimension des Glaubens und des Eingreifens Jesus nehmen wir heutzutage nicht mehr so wahr, oder? Schade. Aber es passiert heute immer noch und es würde jetzt den Rahmen dieser Predigt sprengen, wenn ich da jetzt 2, 3 Geschichten erzählen würde. Aber es gibt viele Missionare, die das heutzutage noch erleben. Wir haben das in Neubrandenburg auf der Straße auch erlebt, dass wir für Heilung gebetet haben, für Menschen und die sind gesund geworden auf verschiedene Art und Weise. Es gibt es heutzutage immer noch, auch wenn wir es nicht alltäglich erleben. Aber ich bin so dankbar, wenn wir so die letzten Sonntage betrachten und wir die letzten Sonntage immer ganz, ganz viele Zeugnisse gehört hatten von euch. Da war die Beteiligung so groß und das sieht man, hey, ja, wir haben einen lebendigen Gott, der erfahrbar ist, der erlebbar ist, der in unseren Alltag eingreift, der in unserem Alltag wirkt und lebt. Und es kam so schön raus, dass so viele von euch Jesus in ihrem Alltag tagtäglich erleben. Und da wollen wir weitergehen, da wollen wir weiter wachsen. Aber was, wenn wir in einer Situation sind, wo Jesus nicht eingreift? Wenn wir in einer Situation sind, wo Jesus vielleicht noch nicht eingreift? Und das bringt uns zum zweiten Punkt der Predigt. Wenn es mal wieder länger dauert, durchhalten in der Not. In Vers 5, da wird es nochmal deutlich betont, was ich schon ausgeführt habe. Jesus, er hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Und dann geht es in Vers 6 aber folgendermaßen weiter. Als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Jesus, aber warum denn das? Wenn meine Frau mich anrufen würde und sagen würde, du, ich bin mit einem unserer Kinder auf dem Weg ins Krankenhaus, da würde ich nicht 2 Tage noch bei Freunden bleiben. Ich würde alles dran setzen, da irgendwie mich in Bewegung zu setzen und alles irgendwie zu tun. Und wir können sagen, Jesus, ich verstehe dich nicht. Es ist doch 5:12, es ist höchste Eisenbahn, warum bewegst du dich nicht? Und die einzige Erklärung hierfür ist die, dass Jesus natürlich gewusst hat, wie die ganze Sache ausgeht. Aber man kann sich hier schon fragen, warum mutet er jetzt Martha und Maria und natürlich auch Lazarus das zu, dass sie jetzt noch länger leiden müssen? Die zwei Tage, wo Jesus noch gewartet hat, das waren ja furchtbare, furchtbare Stunden für Maria und für Martha. Warum mutet Jesus ihnen das zu? Wir haben andere Stellen der Bibel, wo Jesus sogar aus der Ferne heraus heilt. Wo der Hauptmann kommt und sagt, und du musst gar nicht mitgehen. Ich weiß, wenn du ihn gesund machen kannst, das kannst du auch von hier. Mach's einfach. Und Jesus macht's. Erledigt. Das hätte Jesus doch auch tun können. Gut, ich habe jetzt noch was zu tun. Ich kann jetzt nicht kommen. Freundschaft können wir später pflegen. Jetzt muss ich hier gerade noch. Aber dann heile ich ihn halt von der Ferne. Das hätte Jesus einfach tun können, oder? Es wäre erledigt gewesen. Aber er tut es nicht. Und er lässt sogar zu, dass Lazarus stirbt. Warum hat es Jesus in der Situation so gehandelt? Lesen wir doch mal die nachfolgenden Verse zunächst. Folie 6. Also, als er vor seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Und dann geht es weiter. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Doch seine Jünger wandten ein, Meister, erst vor wenigen Tagen haben die Juden dort versucht, dich zu steinigen. Und nun willst du dorthin zurückkehren? Jesus erwiderte, es ist doch 12 Stunden jeden Tag hell. Solange es hell ist, können die Menschen sicher einen Fuß vor den anderen setzen. Sie können sehen, weil sie das Licht dieser Welt haben. Nur in der Nacht laufen sie Gefahr zu stolpern, weil das Licht nicht bei ihnen ist. Was erzählt denn Jesus jetzt hier wieder in der Situation? Jesus, bitte ein bisschen einfacher, ist das jetzt angebracht? Was will er jetzt mit diesem Beispiel mit dem Licht? Natürlich, die Jünger hatten Angst, das kommt ganz klar da heraus. Das lest man nachher auch, wenn wir weiterlesen, sagt Thomas, okay, dann lass uns mit Jesus mitgehen und lass uns mit ihm sterben, sagt Thomas. Ich weiß nicht, ob das Sarkasmus ist, na gut, dann gehen wir halt zurück oder Verzweiflung oder eine Mischung aus beidem, ich weiß nicht genau. Aber man sieht, die Jünger hatten wirklich Angst. Und Jesus, er will mit diesem Bild ihnen eines klar und deutlich machen, nämlich, dass sie sich keine Sorgen machen brauchen. Denn er ist mit ihnen. Er sagt ihnen, ich bin doch bei euch. Er sagt, das haben wir ausgeführt beim Ich Bin-Wort, ich bin das Licht der Welt. Aber er sagt doch, das Licht ist doch bei euch, ich bin doch da. Also müsst ihr euch keine Angst, müsst ihr euch keine Sorgen machen, ihr müsst keine Angst haben, denn wenn es helles Licht ist, dann weiß man doch, wie man einen Fuß vor den nächsten setzt. Nur in der Dunkelheit, vor der müsst ihr euch fürchten, wenn das Licht nicht da ist. Also vertraut mir. Und da fragt man, okay, die Dunkelheit, was ist damit gemeint? Vielleicht jetzt, wo Jesus gestorben ist? Da können wir ja sagen, da hatten es die Jünger ja besser als wir. Weil Jesus, er war unter ihnen, er war bei ihnen. Die Frage, hatten sie es wirklich besser als wir? Ich glaube, das würde einfach mal behaupten, dass noch niemand von uns so ein herausforderndes Leben hatte, wie die Jünger damals, unter Verfolgung, unter all dem, was die dort mitgemacht haben. Ich glaube, sie hatten es nicht besser als wir in den Herausforderungen, in den leidvollen Umständen, in den Notsituationen, in denen sie gesteckt haben. Aber sie hatten es natürlich in der Hinsicht besser, dass Jesus bei ihnen war. Aber Jesus, er verspricht uns, Folie 7 in Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Oder bis an der Weltende. Er sagt uns, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Wie ist das zu verstehen, wenn er doch nicht mehr hier ist? Unseren Kindern bringen wir bei, Jesus, er möchte in deinem Herzen sein. Er möchte in deinem Herzen leben. Das ist theologisch auf der einen Seite ein bisschen falsch, aber auf der anderen Seite natürlich nicht. Weil wir durch den Heiligen Geist mit Jesus im Hier und Jetzt verbunden sein können. Und deswegen ist es richtig zu sagen, Jesus ist immer bei uns. Er ist bei uns durch seinen Heiligen Geist. In Markus 16, Vers 20, da lesen wir, das ist eine Passage, das war, nachdem Jesus schon auferstanden war, als die Jünger dann ohne Jesus alleine unterwegs waren. Und trotzdem lesen wir hier, sie aber zogen aus und sie predigten, also die Jünger, an allen Orten. Und der Herr erwirkte mit ihnen und er bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Also er war auferstanden und hier heißt es, aber er wirkte mit ihnen. Er war bei ihnen. Er ist bei uns durch seinen Heiligen Geist und er ist bei uns durch sein Wort. Wir haben die Bibel. Psalm 119, 103 bis 105, da wird es nochmal so schön ausgedrückt. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das bedeutet, wir müssen das Wort in uns aufnehmen. Michael hat darüber gepredigt, über das Brot des Lebens. Wir müssen die falschen Wege hassen, uns von ihnen abwenden, von den falschen Wegen und uns stattdessen von Gott und von seinem Wort leiten lassen. Das Wort soll eine Leuchte sein. Es soll uns Licht bringen in Situationen, wo wir Fragen haben. Es soll Weisheit und Orientierung sein für unser Leben. Sagen, Gott, ich weiß nicht, was soll ich jetzt tun? Wie oft habe ich das gehabt, dass ich in Situationen war und ich hatte so viele Fragezeichen und ich lese Passagen aus der Bibel und auf einmal wird das Wort lebendig und ich weiß, Jesus, da steht's doch. Du hast mir es doch gesagt, es steht doch schon da. Das ist die Antwort für diese Lebenssituation. Sicherlich kennen das einige von euch. Die Bibel ist bei uns und da durch die Bibel auch Jesus. Und doch ist es so, wenn wir in leidvolle Situationen hineinkommen, dann gibt es natürlich viele, viele Fragen, die wir haben. Und eine der naheliegendsten Fragen ist oftmals, warum? Warum passiert es jetzt? Warum muss ich da durch? Wahrscheinlich haben sich Martha und Maria auch gefragt, warum? Warum? Natürlich, das haben sie sich gefragt, das sehen wir ja gleich. Warum passiert es jetzt? Warum muss ich das erleben? Und viele andere Fragen. Und die bessere Frage wäre in dem Fall, wozu? Wozu geschieht es? Und ich weiß, dass das nicht auf jede Lebenssituation anwendbar ist. Es gibt Situationen, die passieren, und da kannst du das Wozu nicht anwenden. Die passieren einfach, weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben, weil es einfach Leid auf dieser Welt gibt. Und es passieren auch Dinge, die zu nichts Gutem, die zu nichts dienen, die zu nichts gut sind, weil einfach schlechte Dinge passieren. Aber trotzdem gibt es Situationen, wo es hilft, sich zu fragen, wie kann Gott sich durch diese Situation verherrlichen? Was kann Gott, wie kann Gott in meinem Leid, in meinen Umständen, wie kann er hier noch sich verherrlichen? Wie kann er hier was Gutes draus machen? Wie kann er mich jetzt in dieser Situation gebrauchen? Wir lesen das kurz als Beispiel von Paulus, als er im Gefängnis sitzt, Folie 8, Philipper Vers 1, 12 bis 14. Da sagt er: Liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Paulus, er hat nicht gefragt, warum, sondern er hat gesagt, okay, wenn ich jetzt hier bin, wozu? Es gäbe viele Bibelstellen, die wir da noch als Beispiel gebrauchen könnten. Die spare ich mir jetzt. Aber es gibt diese Situationen. Und ich glaube, dass Gott auch uns gebrauchen kann durch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Wenn ich ein bestimmtes Leid in meinem Leben hatte, kann Gott mich anders gebrauchen, um Menschen zu trösten, die in ähnliche Lebenssituationen kommen. Gott kann mich gebrauchen, ein Segen zu sein für andere Menschen. Wenn ich nur ein fröhliches, unbeschwertes Leben hätte, ich weiß nicht, ob ich in manchen seelsorgerlichen Themen überhaupt das Verständnis hätte, den Einblick, das Fingerspitzengefühl, da Menschen dann irgendwie durchzubegleiten. Du kannst ja gut reden, du hast noch nie irgendwas. Und deswegen glaube ich, dass auch das Leid, was wir erleben, dass Gott uns zum Segen gebrauchen kann, einfach auch dadurch, dass wir für andere ein Segen sein können, weil wir da durchgegangen sind. Gehen wir weiter in dem Text, Vers 4. Wir haben es schon gelesen, aber nochmal kurz. Das wird hier auch, kommt hier auch zum Ausdruck in Vers 4. Jesus sagt, Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tod führen. Hat sie dann ja doch, wie meint er das? Aber er sagt hier, sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus wusste, es endet nicht mit dem Tod. Er wusste, es endet mit dem Leben. Aber er wusste, dass dieses Leid, was hier passiert, dass es dazu dient, dass Gott verherrlicht wird. Das wird auch durch die nachfolgenden Verse nochmal verdeutlicht. Folie 10, Johannes 11, 11 bis 16. Da sagte er ihnen offen, Lazarus ist tot. Euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr so einen weiteren Grund haben werdet, an mich zu glauben. In Bethanien berichtete man Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Jesus sagt hier, um euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war. Das ist doch krass, oder? Was für eine Zumutung, dass er das so sagen kann. Euretwegen, wegen mir wäre es ja, aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war. Denn das, was ihr erleben werdet, das, was ihr sehen werdet, die Herrlichkeit Gottes, das, was passieren wird, das wird dazu dienen, dass ihr einen weiteren Grund habt, an mich zu glauben. An mich und an Gott zu glauben. Und scheinbar war Jesus das so wichtig, dieser Punkt, dieser Aspekt, dass es dafür sogar in Kauf nahm, Martha und Maria leiden zu lassen. Und ich glaube, das war nicht leichtfertig. Jesus, er hat mitgelitten. Wenn wir jemanden sehen, der mitgelitten hat, da haben wir in den letzten Wochen auch drüber gesprochen, dann war es Jesus. Jesus, er weinte, als Martha mit Tränen zu ihm kam, er hat mitgeweint. Er weinte am Grab von Lazarus. Warum denn, Jesus, du wusstest doch, wie es ausgeht. Du hättest das doch ganz locker, ganz cool machen können. Warum hat er denn da geweint? Weil es ihm nicht egal war, dass Martha und Maria gelitten haben. Weil er mitgelitten hat in ihrem Leid. Das war nicht leichtfertig. Und trotzdem mutet er es ihnen zu, dieses Leid, weil es ihm wichtiger war, dass Gott verherrlicht wird und dass Menschen zum Glauben kommen. Da könnten wir jetzt eine ganze Predigt füllen, das erspare ich uns jetzt. Aber ich glaube, das ist schon, da kann man, glaube ich, noch länger drüber nachsinnen, über diesen Punkt. Wir denken, sind wir bereit, auch zu leiden, wenn es letztlich dazu dient, dass andere Menschen zum Glauben kommen, ist eine schwierige Frage. Ist eine schwierige Frage. Aber Jesus war das Allerwichtigste, dass noch mehr, um euretwegen bin ich froh, denn es wird euch einen Grund mehr geben, zu glauben daran, wer ich bin. Und die Ausgangsfrage war hier, wie können wir durchhalten in der Not? Und natürlich ist das Entscheidende hierbei Vertrauen. Es liegt nahe. Vertrauen, weil Gott mit uns ist, weil er uns nicht alleine lässt, weil er mit uns durchgeht und weil Gott sich verherrlichen kann, auch durch leidvolle Situationen und weil er möchte, dass wir einen weiteren Grund bekommen, an ihn zu glauben. Von vielen Menschen, das kann ich auch über mein Leben sagen, hört man, dass sie sagen, aber in den schwierigen Zeiten, da hat mein Glaube Wurzeln geschlagen. Es gab so, Jesus hat mit mir gelacht, wir haben viel erlebt, wir haben unbeschwerte Zeiten gehabt, das war schön. Aber in den schweren Zeiten hat mein Glaube Wurzeln bekommen. Da ist mein Glaube stark geworden. Und ein weiterer Aspekt, dass unser Vertrauen in Jesus stärker, unser Vertrauen in Jesus stärken soll, meinen eigenen Rechtschreibfehler, ist die Tatsache, dass Jesus den richtigen Zeitpunkt für sein Eingreifen kennt. Denn Jesus, er handelt immer nach dem Zeitplan Gottes. Das ist die Frage, ob ich ein Beispiel erzähle, bin ich noch im Zeitplan grob? Vielleicht nicht. Aber die Frage ist hier, warum hat Jesus bei Lazarus noch 4 Tage gewartet? Und ich habe da im Bibelstudium, ich habe da eine folgende interessante Sache rausgefunden, die vielleicht auch helfen soll, das zu erklären. Es gab zu der damaligen Zeit einen jüdischen Aberglauben. Und dieser Aberglaube hat Folgendes besagt. Er hat besagt, dass wenn jemand verstorben ist, dass dann die Seele von dem Verstorbenen noch 3 Tage lang in der Nähe von dem toten Körper bleibt, so quasi um den rumschwebt. Und in dieser Zeit haben sie daran geglaubt, dass es möglich war, dass die Seele zurückgehen kann in den Verstorbenen und dann er wieder leben kann. Aber sie waren sich damals in einem Punkt sicher. Nach dem 4. Tag ist es aus und vorbei. Dann gibt es keine Hoffnung mehr. Dann ist der zu lange tot, fängt dann ja auch schon an zu verwesen und so weiter, dann ist es vorbei. Und deswegen erreichte die Trauer dort dann am dritten, beziehungsweise spätestens am vierten Tag, erreichte die Trauer dort damals den Höhepunkt, weil die Menschen dann keinerlei Hoffnung mehr hatten. Davor hatten sie noch Hoffnung gehabt. Und Jesus erkannte auch diesen Aberglauben und er wusste, nach 4 Tagen Lazarus aufzuerwecken, es wird ein größeres Wunder sein in der damaligen Zeit. Es wird ein größeres Zeichen sein. Und da kann niemand mehr sagen, naja gut, vielleicht, der kann ja wieder zurück und so, das wissen wir ja und so. Ich weiß nicht, ob sie es schon mal erlebt hatten. Also, aber dann war dieses Wunder stärker. Und das bringt uns zum letzten Punkt, Rettung aus der Not. Folie 11, lesen wir die Verse weiter. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus und Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwiderte Martha, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Jesus sagte aber zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und er wird niemals sterben. Wir sehen hier Marthas ganze Enttäuschung. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wenn du da gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Jesus, ich kenne dich doch. Die hat das Wunder von Jesus gesehen, noch und nöcher. Jesus, warum hast du dich jetzt nicht beeilt? Sie haben geglaubt, Jesus könnte Lazarus heilen, wenn er rechtzeitig da ist. Aber jetzt, nach 4 Tagen, beerdigt der Stein vom Grab, das Ding ist vorbei. In dem Moment hatten sie jede Hoffnung, bereits jegliche Hoffnung aufgegeben. Und wir kennen das vielleicht. Wenn jemand krank ist, dann können wir noch Hoffnung haben und an Heilung glauben. Und wir beten vertrauensvoll, weil wir wissen, es liegt noch im Bereich des Möglichen, dass Gott die Person heilen kann. Aber wenn jemand gestorben ist, dann okay, jetzt ist vorbei. Aus und vorbei, tot ist tot. Und jetzt gibt es keine Hoffnung mehr auf Heilung. Aber nicht bei Jesus. Bei Jesus gibt es eine Hoffnung über den Tod hinaus. Und Krankheit ist für Jesus nicht stärker zu besiegen als der Tod. Jesus kann genauso den Tod besiegen, das hat er gemacht, wie er Krankheit besiegen kann. Und jetzt sind wir endlich an unserem Ich-Bin-Wort angelangt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Und wir wissen, wie die Begebenheit von Lazarus ausgeht. Ich kann es nicht mehr alles lesen. Ihr könnt es gerne mal für euch danach lesen. Wir wissen, dass Jesus Lazarus vom Tod auferweckt. Und bei uns ist es ja so, dass diese Worte meistens, hoffentlich, an jeder Beerdigung gelesen werden. Und ich finde es super, dass die an der Beerdigung gelesen werden, weil das es auf den Punkt bringt. Aber sehen wir da jetzt nicht eine Diskrepanz? Wie passt es zusammen? Jesus, er spricht diese Worte und er weckt Lazarus vom Tod auf. Und wir sprechen diese Worte an der Beerdigung, wo jemand gestorben ist. Wie passt das zusammen? Sehen wir da nicht eine Diskrepanz? Jesus hat damals Wunder getan. Ich glaube, es gab verschiedene Gründe, warum Jesus Wunder getan hat. Aber oft hat er sie deswegen getan, um zu beweisen, um zu zeigen, dass er wirklich die Vollmacht hat. Also als der Lahme runtergelassen wird von den Freunden vor Jesus, da sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Und die sagen, ja, ja, das kannst du ja gut behaupten. Und was sagt Jesus? Er sagt, aber damit ihr seht, dass ich wirklich die Vollmacht habe, heile ich ihn jetzt auch noch. Und dann heilt er ihn und dann sagt er, und ich habe auch Vollmacht, Sünden zu vergeben. Er hat es ihnen bewiesen. Er hat Wunder getan, um zu zeigen, dass er wirklich Vollmacht hat. Hätte er auch die Vollmacht gehabt, wenn er es nicht bewiesen hätte? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und bei der Auferstehung ist es genau dasselbe. Hat Jesus Vollmacht über den Tod, auch wenn er das nicht bewiesen hätte? Ja, natürlich hat er das. Auf jeden Fall. Aber um zu beweisen, dass er wirklich diese Vollmacht hatte, um damals es zu beweisen, hat er Lazarus vom Tod auferweckt. Dass die Menschen das gesehen haben, der hat wirklich Macht über den Tod. In Johannes 11, Vers 42 sagt er deswegen, Folie 13 auch, am Grab nochmal: Ich weiß, dass du mich immer erhörst, sagt er dazu Gott, zu seinem Vater im Himmel. Doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Da sehen wir es wieder. Es geht ihm darum, dass die Menschen glauben können, wer Jesus ist. Dass die Menschen glauben können, dass er vom Vater gesandt ist. Dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Er zeigt hier ganz deutlich: Ich habe Vollmacht. Und er zeigt hier, weil ich die Vollmacht habe, Lazarus am letzten Tag bei der Auferstehung aufzuerwecken, weil ich diese Vollmacht habe, ihn eines Tages aufzuwecken, kann ich ihn auch gleich auferwecken. Ich habe die Vollmacht. Ich kann das tun, wann ich möchte. Und die Auferweckung von Lazarus zeigte, dass Jesus Macht über den Tod hat, und es gipfelt letztlich dann in seiner eigenen Auferstehung am Ostersonntag, dass Jesus selber dann vom Tod auferstanden ist, selber als er gestorben ist, vom Tod aufersteht. Und Jesus, er ist die Auferstehung und das Leben. Er hat absolute Vollmacht über den Tod. Und das bedeutet, wer an Jesus glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und es trifft auf uns alle zu, nicht nur damals auf Lazarus. Und deswegen ist es so wichtig, das an der Beerdigung zu lesen. Wenn Menschen an Jesus geglaubt haben, dann verspricht ihnen Jesus hier, sie werden nicht sterben, sondern sie werden ewig leben. Und damit meint er natürlich das Leben in der Ewigkeit. Es gibt den natürlichen, den irdischen Tod. Viele von Jesus, seinen Jüngern, sind gestorben. Lazarus ist übrigens auch noch mal gestorben dann, irgendwann. Das ist klar. Was hat es gebracht? Ich glaube, denen damals hat es viel gebracht. Ja? Aber aus der Ewigkeitsperspektive heraus gesprochen, geht es doch um den ewigen Tod oder um das ewige Leben bei Jesus. Darum geht es. Im Englischen haben wir das Wortspiel mit life und mit evil, also life bedeutet Leben, evil bedeutet teuflisch, wenn das kannst du umdrehen. Ja. Und das Teuflische, das Schlimmste, was es gibt, ist der Tod, der ewige Tod, weil wir denken, wir sind machtlos, dem Tod ausgesetzt. Aber Jesus, er hat Tod und Teufel besiegt und er verwandelt das Evil in ein Life, in ein Leben. Und Lazarus, er war im Totenreich und Jesus, er ruft zu ihm: Lazarus, komm raus. Auch da ist es echt gut, dass er Lazarus mit seinem Namen angesprochen hat. Wer weiß, wer sonst da noch rausgehüpft wäre. Aber er spricht ihn mit seinem Namen an: Lazarus, kommt raus. Und weil Jesus zu Lazarus spricht, kam er aus dem Totenreich raus und er kommt wieder in die Beziehung, in die Gemeinschaft zu Jesus. Wo ist Jesus jetzt? Jesus, er ist im Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes. Und wenn wir sterben, was passiert mit uns? Wir kommen auch in die Gegenwart Jesus. Und da haben wir die Gemeinsamkeit zu Lazarus. Lazarus wurde aus dem Totenreich in die Gegenwart Jesus gerufen. Und wenn wir sterben, werden wir auch in die Gegenwart Jesus gerufen. Das ist die Parallele. Letzte Bibelstelle, letzter Absatz, wir haben es gleich geschafft. 1. Korinther 15, 17 bis 23, das möchte ich noch lesen, weil es da so wunderbar nochmal auf den Punkt gebracht wird. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die elendsten Menschen auf dieser Welt. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge: Christus zuerst und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Martha hatte damals nicht damit gerechnet, dass Jesus Lazarus jetzt sofort vom Tod auferwecken würde. Aber wir hören das, sie hatte Hoffnung. Hoffnung auf die Auferstehung am Ende der Zeit. Und auch wir haben diese lebendige Hoffnung. Wir wissen, dass die Menschen, die wir verloren haben, es werden immer mehr, die gestorben sind, die an Jesus geglaubt haben, dass wir sie eines Tages wiedersehen werden. Und Jesus, er kommt eines Tages wieder. Und dann wird es ein wunderbares Wiedersehen geben mit Jesus und mit allen anderen, die verstorben sind. Und wir werden Gemeinschaft, Freundschaft, Beziehung in Ewigkeit haben. Es gibt Abende mit Freunden, wo man denkt, oh, die Zeit vergeht zu schnell. Am liebsten würde dieser Abend niemals aufhören, weil die Freundschaft, die Beziehung, weil es so gut tut, diese Gemeinschaft. Und es gibt die Ewigkeit und wir werden in Ewigkeit Gemeinschaft haben mit Jesus und mit unseren Freunden und Bekannten, mit unserer Familie, die schon gestorben sind. Und es ist so wichtig, dass wir anderen Menschen, die diese Hoffnung nicht haben, dass wir ihnen davon erzählen. Es gibt den Weg von Evil ins Life. Es gibt die lebendige Hoffnung, dass wir es ihnen verkünden und erzählen. Es gibt Hoffnung in dieser Welt. Hoffnung, die den Tod überwindet. Und Jesus, er kommt eines Tages wieder. Und da wollen wir dabei sein. Du auch? Hoffentlich.